ums Eck. Der Koblenz Podcast mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode rund ums Eck. Mein Name ist Manolito Röhr und mir gegenüber sitzt die Kulturdezernentin der Stadt Koblenz, Dr. Margit Theiss-Scholz. Hallo.
Hallo.
Haben Sie noch Freizeit?
Das ist ja wirklich eine gute Auftaktfrage. Das kommt darauf an, wie man Freizeit definiert. Ich hatte ja vielleicht so ein bisschen das Glück, dass ich Beruf und Interessen gut verbinden konnte in den letzten Jahren. Eigentlich schon immer. Kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, aber wenn es jetzt um Freizeit geht, Kulturprogramm nutzen, dann habe ich ja da eine sehr, sehr reizvolle Aufgabe.
Also mir kam diese Frage nur, weil ich aufgrund der Recherche natürlich auch in der Vita hängen geblieben bin und in den Ausführungen auf der Seite der Stadtverwaltung Koblenz und dann diese Stationen Vorstandsmitglied der Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz, Vorsitzendes Koblenzer Kulturvereins, Vorstandsmitglied Freunde des Mittelrhein-Museums und das geht ja unzählig weiter und dann fragt man sich, okay, entweder hat sich die Frau mehrfach geklont oder aber kein Privatleben.
Ja, tatsächlich ist es so, dass ich mir kaum vorstellen kann, wie man so eine Aufgabe jetzt zum Beispiel mit kleinen Kindern bewerkstelligen sollte. Aber da muss ich sagen, dass mein familiäres Umfeld in der Beziehung für mich eine große Unterstützung ist. Meine Töchter sind erwachsen, sind jetzt gerade in der vorletzten Woche 29 Jahre geworden, sind ja gleich alt, sind Zwillinge. Und mein Mann unterstützt mich auch sehr. Der hat mich in beruflichen Dingen immer, wie man so schön sagt, Freiräume mir geschaffen.
Weil er sich damit auch Freiräume geschaffen hat oder ist er auch sehr engagiert?
Das müssten wir ihn jetzt selbst fragen. Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden natürlich. Nee, aber er hat schon immer auch Verständnis gehabt oder zumindest mal auch mit meine beruflichen Stationen blockiert oder versucht, mich da zurückzuhalten. Im Gegenteil, wirklich auch unterstützt. Ne?
Ich glaube, das würde auch gar nicht anders funktionieren.
Genau.
Wie sind Sie denn in diese Position gekommen?
Ja, das kann man nicht planen und das kann man auch nicht vorprogrammieren. Im Rückblick betrachtet ist es, glaube ich, eine Folge davon, dass ich mich im beruflichen Bereich professionell auch immer weiter entwickelt habe. Ich komme ja eigentlich aus dem pädagogischen Bereich, war ursprünglich Förderschullehrerin, war dann Schulleiterin, habe ein Studienseminar geleitet, also in der zweiten Lehrerausbildungsphase, war dann zuletzt Vertretungsprofessorin an der Uni in Köln. Das deshalb, weil ich auch immer wissenschaftlich gearbeitet habe und ich war aber auch immer politisch sehr interessiert. Also eigentlich seit meiner Jugend, war ich da als Jugendliche schon bei den Jungsozialisten und war im Bildungsbereich immer sehr stark interessiert und auch habe auch mich da aktiv beteiligt.
Sie sind in der Position seit Dezember 2015, wenn ich mich richtig erinnere.
Ende 2015.
Damals im Stadtvorstand noch Baudezernent Martin Brümm, Oberbürgermeister Hofmann Göttich und Frau Hammes Rosenstein, von denen ja nun mal keiner mehr jetzt in diesen Ämtern ist. Wie erlebt man, wenn solche Positionen wechseln, also da geht der eine Oberbürgermeister und der nächste kommt. Man hat es ja ganz häufig in den Betrieben, oh mein Gott, da wird ein neuer Kollege eingestellt. Wie ist das denn in diesen Positionen? Wie nimmt man das für sich wahr? Hat man dann auch vielleicht die eine oder andere Angst? Oh Gott, wie wird das Arbeiten zusammen demnächst? Oder wie ist da so Ihr Gedankengang?
Also es ist ja schon auch eine Mischung aus Nähe und gleichzeitig aber auch eine Distanz, eine respektvolle Distanz vor dem Arbeitsbereich des anderen. Es ist nämlich auch tatsächlich so, dass der Oberbürgermeister ist ja so der Dienstvorgesetzte von allen MitarbeiterInnen der Stadt Koblenz, hat aber auch seine eigenen Zuständigkeitsbereiche und die Dezernenten sind auch für ihre eigenen Dezernate eigenverantwortlich. Also insofern ist das schon ein Miteinander, das auch geübt werden muss, das ist ganz klar, denn man muss ja eigentlich auch eine gewisse vertrauensvolle Zusammenarbeit haben. Es ist natürlich auch davon geprägt, das muss man sich auch, glaube ich, ehrlicherweise eingestehen, dass natürlich eigentlich fast alle, wenn sie nicht parteilos in so ein Amt kommen, ist ja auch ab und zu mal der Fall, denn man muss sich ja auf solche Stellen auch bewerben. Ein Oberbürgermeister wird gewählt, aber die anderen werden, die werden auch vom Stadtrat gewählt, aber man, die Stellen müssen ja ausgeschrieben werden. Ne? Aber es ist ja auch tatsächlich so, dass natürlich jeder, der jetzt aufgrund von einer politischen Heimat aus oder Verortung aus in so ein Amt kommt, da ist natürlich auch, obwohl man neutral sein Amt, seine Funktion wahrnimmt, aber es ist natürlich auch eine Frage von teilweise Weltanschauungen, die vielleicht aufeinanderprallen und auch von divergierenden Meinungen. Das kann man nicht ganz wegdiskutieren. Ne? Mhm.
Sie sind ja heute sehr engagiert und waren das vermutlich in Ihrer beruflichen Laufzeit durchgehend. Wie war denn die Dr. Thais Scholz in der Schule zu Beginn an? War sie da immer sehr strebsam?
Als ich selbst Schülerin war?
Ja.
Ja, also glaube ich, kann ich schon sagen, dass ich immer auch eine, nicht strebsam ist ein altmodischer Ausdruck, ich war immer immer sehr wissbegierig. Immer, mich haben immer schon sehr, sehr viele Dinge interessiert und ich wollte auch immer Dingen gerne auf den Grund gehen. Habe mich als Schülerin schon nicht gerne mit oberflächlichen Antworten zufrieden gegeben, sondern habe mich für viele Wissensbereiche interessiert. Ich könnte zum Beispiel heute kaum sagen, welcher Bereich in der Schule mich völlig uninteressiert gelassen hat. Ne?
Gab es denn so in den ersten 4 Schuljahren schon den einen oder anderen Gedanken, was Sie später mal machen möchten im Leben?
Ja, tatsächlich. Denn mein Vater war auch Schulleiter und da ist so ein bisschen in der Familie auch immer so der Spruch grassiert, dass ich wohl als kleines Kind schon geäußert hat, ich möchte mal das werden, was der Papa ist.
Weil es das war, was der Papa war oder weil Sie so schon als Kind einen gewissen Führungsanspruch hatten?
Also ich glaube nicht, dass man zum Alpha-Tier, als Alpha-Tier geboren wird. Das glaube ich nicht. Nee, ich glaube schon, dass mein Vater eine sehr, sehr starke Persönlichkeit war, mit dem ich auch lebenslang eine ganz innige Verbindung hatte, der mich auch sehr geprägt hat in der Richtung, dass er mir aber auch vor allem so ein pädagogisches Herzblut weiter vermittelt hat. Und mein Vater war auch Leiter einer Förderschule und hat mir sehr, sehr nahegelegt und mir das auch sehr emotional auch, glaube ich, vermittelt, sich als Anwalt für Kinder und Jugendliche zu verstehen, denen in der Gesellschaft oft eine Lobby fehlt. Mhm. Das hat mich immer so als Grundverständnis sehr, sehr getragen.
Ich glaube, umso mehr wichtig, gerade in den Förderschulen, diese Einstellung zu haben. Wie erleben Sie das denn bei den ganzen Kollegen und Kolleginnen? Es gibt ja auch leider Lehrer und Lehrerinnen, die nicht sich ganz so wohl in diesem Beruf fühlen. Mhm. Muss man dafür wirklich eine Passion haben dafür oder kann das jeder werden?
Eine Passion ist gut, das würde ich mal sagen. Ich weiß, dass einer meiner Habilitationsväter, Clem, ganz, ganz bedeutender Bildungsforscher, der hat mal in einer Situation gesagt, ich glaube sogar, es war in der Tagesschau, als er gefragt wurde, was müssten denn Lehrer mitbringen, um gute Lehrer zu werden. Das ist schon ein paar Jahre her, das ging weder um Digitalpakt noch um Homeschooling, sondern andere Dinge. Und da hat er gesagt, eigentlich müssen Lehrer in erster Linie mal Freude daran haben, mit Kindern und Jugendlichen umzugehen. Ich glaube, das fasst das schon auf eine vielleicht ein bisschen lapidar formulierte Aussage zusammen, dass eine Zuneigung zu Kindern und Jugendlichen vorhanden sein muss, dass man gerne Kinder und Jugendliche um sich hat. Das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung. Ob jeder eine Passion unbedingt mitbringen muss, das würde ich noch nicht mal als Grundvoraussetzung so sagen, aber auch eine gewisse Begeisterungsfähigkeit muss schon vorhanden sein. Da gibt es im Übrigen auch Studien zu, dass das ganz wesentlich ist in der Vermittlung von Lerninhalten, Kinder und Jugendliche begeistern zu können. Und viele in den vergangenen Jahrzehnten sind, glaube ich, leider viele auch in den pädagogischen Bereich gegangen, manchmal so ein bisschen aus einer Verlegenheitsentscheidung nach der eigenen Schule. Man kannte keine andere Institution, man traute sich vielleicht auch nicht, in andere Bereiche reinzuschauen, man hat vielleicht auch nicht in den entscheidenden Phasen im Leben Ratgeber um sich herum gehabt, die auch mal eine neue Berufsrichtung, die in der Familie nicht so ausgeprägt ist, einzuschlagen, und ist dann aus so einer Verlegenheitssituation oft Lehrer geworden. Und das sind die ja dann manchmal auch unglücklich sind.
Wie haben Sie damals Ihre Studienzeit wahrgenommen? Mussten Sie jobben? Gab es viele Höhen und Tiefen im Studium? Wie war das bei Ihnen?
Also ich habe tatsächlich in allen Semesterferien gejobbt. Mhm. Damals zum Beispiel noch in der Sektkellerei Deinhardt. Pixi-Fotos, also fällt mir so einiges ein. Die konnte man im Kaufhof, ich weiß nicht, ob Sie sich noch an sowas erinnern, da konnte man Pixi-Fotos von Kindern machen lassen. Mhm. Ne? Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht in den Semesterferien. Naja, und so das eine oder andere bei der OFD, das war mal ganz lukrativ, Akten ordnen. mein Studium hat mir sehr viel Freude bereitet, insbesondere aber nachher auch der Vorbereitungsdienst als Anwärterin. Mhm. Als ich dann wirklich in der Schule war und eigenen Unterricht erteilen durfte und vieles auch von dem umsetzen konnte. Ich war ja Anfang der 80er Jahre Referendarin, sehr jung auch damals, ich war erst Anfang 20. Und mir hat schon immer gut gefallen, auch wirklich eigene Verantwortung zu tragen. Da habe ich mich nie vorgescheut, sondern war für mich immer eher so eine positive Herausforderung.
Haben Sie damals schon das Thema Kultur im Blick gehabt?
Ja, also weil ich schon immer auch, jetzt weniger unter dem Aspekt, später mal beruflich hinzuarbeiten, aber Schule und Kultur hat ja auch sehr viele Schnittstellen. Und ich habe auch immer gerade, ich habe das ja eben erwähnt, dass ich in der Förderschule Lehrerin war. Und eine Förderschule besuchen ja oft Kinder und Jugendliche aus Familien, die jetzt nicht unbedingt Kultureinrichtungen von selbst besuchen, wo Schwellenängste, Hindernisse und so weiter, Hürden vorhanden sind. Und das eben zu vermitteln und da auch solche Hürden zu überwinden und in diese Räume zu betreten, diese Einrichtungen aufzusuchen, das war für mich auch immer ein Anliegen, ja.
Wie haben Sie denn so die Entwicklung in diesen Bereichen, speziell in der Stadt Koblenz, wahrgenommen von damals bis heute?
Ja, da gibt es also für mich persönlich auch zum Beispiel so ein prägendes Beispiel, Dieter Servatius, der das Kinder- und Jugendtheater ja als Lebenswerk, kann man sagen, aufgebaut hat, war damals in den 80er Jahren, als ich als Lehrerin tätig war, Lehrer am Max-von-Laue-Gymnasium, auch Ulrich Adomeit, der die Laumex als Band damals gegründet hat, das waren absolute Exoten. Ne? Man muss sich das, ich habe das schon häufiger auch mal so jüngeren Lehrern gegenüber erwähnt, die sich das heute nicht mehr so vorstellen können, wo heute in fast jeder Schule eine Theater-AG ist und wo das fast zum selbstverständlichen Angebot in ganzer Schulen gehört, wie auch immer, dass das damals schon noch eine Ausnahmeerscheinung war und dass auch eine große Skepsis damals vorhanden war, ob das wirklich zu Unterricht zu zählen ist und ob das in den schulischen Fächerkanon gehört und welche Rolle und Stellenwert so eine Theater-AG oder auch eine Musik-AG, eine Schulband, alles, was in die Richtung geht, was das in der Schule zu suchen hat.
Mhm. Erklären Sie doch mal ganz kurz, was denn überhaupt Ihr Aufgabenbereich ist. Ich denke, man kann sich vieles darunter vorstellen, aber unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht nicht unbedingt alle.
Also ich habe eine große Administration. Das wird nämlich, glaube ich, auch so ein bisschen unterschätzt, dass man eben nicht nur Veranstaltungen besucht oder auch mitplant oder in der Beratung, Organisationsberatung mit involviert ist, sondern dass ich auch mehrere städtische Ämter zu betreuen habe. Dazu gehört das Stadtarchiv, die Stadtbibliothek, die städtische Musikschule, die ja eine der größten in Rheinland-Pfalz ist, die Museen in der Stadt Koblenz, das Ludwig-Museum, Mittelrhein-Museum, wir haben ja noch ein kleines in Ehrenbreitstein, das Mutter-Beethoven-Haus und das Theater der Stadt Koblenz als ganz große Einrichtung auch und dann das Kultur- und Schulverwaltungsamt. Und wir sind eine Stadt der Schulen, wir sind schulisches Oberzentrum mit 42 Schulen in öffentlicher Trägerschaft, da kommen ja noch einige in privater Trägerschaft hinzu, für die wir zwar nicht zuständig sind, was die Schulgebäude und so weiter betrifft, aber denen wir uns trotzdem natürlich verpflichtet fühlen und Teilaufgaben auch von uns als Schulträger mit übernommen werden. Und wir haben einen schönen stehenden Spruch, wir haben alle gleich lieb, also wir wollen auch für alle die gleichen Chancen und auch die gleiche Unterstützungsleistung garantieren können.
Wie war denn Ihr erster Arbeitstag? Ich stelle mir vor, Sie lassen sich da in den Bürosessel plumpsen, das Postfach geht auf und es ist jetzt schon eine E-Mail nach der anderen drin, das Telefon steht nicht still. Oder hatten Sie da so ein bisschen noch Zeit, das Telefon war aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Tatsächlich war es ganz anders. Also erstens mal war ich bis den Tag vorher, also ich hatte auch keine Pause vorher, so ging das immer bei meinen beruflichen Wechseln. Ich hatte bis zum letzten Tag auch in meiner vorigen Aufgabe dann wirklich noch vieles zu erledigen. Und ich bin ja Monate vorher schon gewählt worden im Stadtrat und insofern kamen dann auch schon viele auf mich zu, da ich aus Koblenz stamme und auch viele aus meinen eigenen Lebensstationen auch kenne, hatte ich dann schon viele Anschriften, die mich auch per Mail dann schon im privaten Bereich erreicht haben, mit der Bitte, wenn man dann in Amt und Würden ist, ob man dann diese Aufgabe angehen könnte und ob man sich dieser Sache mal widmen könnte und so weiter. Ich hatte auch tatsächlich schon die eine oder andere Besprechung vorher mal, natürlich rein privater Natur, aber die haben dann schon stattgefunden. Insofern ging das sofort los.
Es sind ja auch schon ein paar Jährchen, die Sie dieses Amt begleiten. Gibt es besondere Höhepunkte oder vielleicht auch Tiefpunkte, von denen Sie berichten können?
Ja, also ein Tiefpunkt ist tatsächlich auch der Tod meiner Kollegin Marie-Therese Hammes-Rosenstein gewesen. Wir haben uns gut verstanden. Es war eine sehr gute Kollegialität und ich glaube, ich hätte mit ihr zusammen, hätten wir auch noch vieles Gute gemeinsam mitentwickeln und mit erarbeiten können. Das ist mir schon sehr nahe gegangen, weil wir auch, sie war zwar ein paar Jahre älter als ich, aber ja, also in der Weise auch so nah gestanden haben, dass man sich ja auch ein bisschen damit identifiziert, wenn es jemand in so jungem Alter auch, war ja erst Anfang 60, verstorben ist und ja, ich habe ja auch den Krankheitsverlauf so ein bisschen mitbekommen. Das ist mir schon nahe gegangen, das muss ich sagen. Ja, und natürlich auch die Umstellung, die Sie eben angesprochen haben, das war eine große Herausforderung, was den gesamten Stadtvorstand betrifft, dass die Stadt ein kompletter Wandel natürlich vollzogen hat, als Herausforderung, das ist ganz klar. Besondere Höhen. Ich würde eigentlich sagen, es ist eigentlich doch schön, wenn man immer noch sagen kann, dass man jeden Tag mit Freude und mit so einer gewissen gespannten Erwartungshaltung in seinen wunderschönen Arbeitsplatz geht, den ich auch nach wie vor so empfinde, unser Rathaus, und ja, darauf wartet, was passiert denn heute. Man hat ja einen Kalender, wir gehen freitags immer unseren Kalender von der nächsten Woche durch, besprechen nochmal die Termine nach, die dann in der Woche schon stattgefunden haben. Da hat man ein Korsett, aber trotzdem holen einen ja immer wieder aktuelle Dinge, Geschehnisse auch ständig ein. Ne?
Sie identifizieren sich ja doch sehr stark mit der Stadt. Wo halten Sie sich denn gerne auf hier in Koblenz?
Lieblingsorte? Mhm. Muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass es da so nur einen speziellen Ort gibt. Also wir haben ja einen Hund. Ich liebe es in der Abendstimmung, oben zum Beispiel auf dem Festungsgelände im Sommer nochmal eine kleine Runde zu drehen. Ich finde aber auch einige Orte in der Stadt Koblenz wunderschön. Neu entdeckt haben wir jetzt die Treppenstufen am Rhein. Na, da wollen wir jetzt auch eine kleine Veranstaltungsreihe machen. Die hatten wir eigentlich schon vor der Pandemie geplant, ging dann aus organisatorischen Gründen jetzt, glaube ich, verständlicherweise in den letzten beiden Jahren nicht. Also die Rheinanlagen sind wunderschön, haben wunderschöne einzelne kleine Orte, Schloss Stolzenfels. Ja, also...
Gibt es denn Örtlichkeiten, die vielleicht die Bürger so ein bisschen unterschätzen und vielleicht noch entdecken können, aus Ihrer Sicht?
Ja, also wir haben ja ein paar neue Kulturorte auch ausfindig gemacht, tatsächlich so ein bisschen auch pandemiebedingt. Zum Beispiel den ehemaligen Koblenzer Stadtpark im Wald. Dort haben wir seit einigen Jahren regelmäßig eine Aktion mit Schülerinnen und Schülern aus der Oberstufe und Profikünstlern Kunst im Wald mit vergänglicher Kunst, die dann dort verbleibt. Das ist ein wunderschöner Ort, auch mal zum Picknicken, zum Spazierengehen. Dort ist auch ein Waldlehrpfad angelegt, also den kann ich eigentlich auch wirklich nur ans Herz legen. Dann, was ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, ist der Aussichtspunkt und das denkmalgeschützte Gelände am Rittersturz. Mhm. Dort ist heute Abend auch zufälligerweise die Abschlussveranstaltung von Koblenz liest ein Buch.
Okay.
Also das ist zum Beispiel auch so ein Ort, da fehlt natürlich Infrastruktur, um da ständig irgendwas zu machen, weil man dorthin dann alles transportieren muss, aber ein ganz toller Aussichtsort zum Beispiel. Ne? Sehr, sehr schade, dass dieses ehemalige Hotel nicht mehr steht.
Koblenz Ehrenbreitstein wird ja immer so als das Künstlerörtchen.
Was Montmartre für Paris ist, habe ich mal gesagt, ist Ehrenbreitstein für Koblenz.
Gibt es ein Patentrezept, wie andere Orte sich vielleicht auch dahin entwickeln könnten?
Ich glaube, das ist immer eine Erfolgsgeschichte aus mehreren Faktoren. Also was für Ehrenbreitstein ein Riesengewinn war die Hochwasserschutz. Mhm. Das war ein Riesengewinn, weil man muss sich ja nochmal an die Zeit vorher erinnern, dass dort ja in regelmäßigen Abständen immer wieder eine gewisse Überflutung war, zumindest mal Grundwasser, die Räumlichkeiten, die einzelnen Häuser, von daher auch immer wieder Hochwasser geschädigt waren. Ne? Und seitdem das geschehen ist und dann auch die Sanierungen und Restaurationen in Ehrenbreitstein im größeren Stil erfolgt sind, ist es ja ein wunderhübscher Stadtteil geworden. Dazu kommt dann eben auch noch der engagierte Einsatz von einzelnen AkteurInnen. Ich versuche, gendersensibel zu sprechen. Sie merken das vielleicht, Herr Röhr, so ganz durchgehend gelingt es mir noch nicht. Nein, aber der engagierte Einsatz von einzelnen Personen dort, der hat zum Beispiel zu einem Wochenmarkt, einem ganz attraktiven Wochenmarkt geführt, aber auch zu anderen Aktionen in Ehrenbreitstein, die ja mit sehr viel Engagement und Herzblut betrieben werden, die Ehrenbreitsteiner Kunsttage, die Ehrenbreitsteiner Kulturtage, das Uferlichter in
Ja, die haben auch dieses Fest der Tausend Lichter, ist es,
ja,
glaube ich, ne?
Ja, das Fest der Tausend Lichter.
Auch wahnsinnig
genau. Schön. Ja, genau. Mhm.
Guckt man da auch so ein bisschen mit Stolz auf seine Stadt?
Ja, insofern, also jetzt in Ehrenbreitstein sind ja andere Menschen dafür verantwortlich und zuständig und können sich das wirklich auf die Fahne schreiben, dass ihnen das über mehrere Jahre ja so gelungen ist. Aber da ich in Koblenz geboren bin und auch in Koblenz aufgewachsen bin und ehrlicherweise in den 70er Jahren, also Ende der 70er Jahre Abitur gemacht habe und viele meiner Schulfreunde, einschließlich mir, wir uns einig waren, du musst Koblenz den Rücken kehren. Das war damals noch eine Stadt, in der die Bürgersteige hochgeklappt wurden und die halt sehr, sehr davon geprägt war. Das ist eine Beamten- und Garnisonsstadt war. Damals auch noch ganz, ganz wenig zarte Anfänge von Alternativkultur hier in Koblenz bestanden haben. Ne? Und man kann sich das heute kaum noch vorstellen, keine Außengastronomie, zumindest mal nicht in dem Maße, wie das ja heute die Stadt belebt. Ne? Insofern ist es schon so, dass ich dann später und insbesondere jetzt eigentlich in den letzten Jahren in die Rolle geschlüpft bin, dass ich Koblenz auch mal mit anderen Augen ja kennengelernt und wahrgenommen habe und mich auch sehr stark damit identifiziere, dass ich eben sehe, wo und wie Koblenz sich in den vergangenen Jahren so weiterentwickelt hat. Ne? Für mich persönlich, ich habe das auch schon öfter mal gesagt, ist es so, dass Koblenz in so eine Gastgeberrolle,
ja,
nach der Buga, und ob die Buga selbst der Auslöser war, da bin ich mir noch nicht mal so sicher, sondern ich glaube, auch das ist ja ein Prozess gewesen, dass man seine eigene Stadt so weiterentwickelt und eben auch viele Menschen in die Rolle versetzt worden sind. Wie wollen wir denn unsere Stadt nach außen präsentieren? Auch viele da erstmal bewusst ist, dass Koblenz ja auch so ein touristischer Magnet werden könnte. Also all die Dinge, die sind, glaube ich, vielen Menschen dann plötzlich mal so ganz bewusst durch den Kopf gegangen. Ne? Wir haben eine wunderschöne Aussichtslage hier in Koblenz, die geografische Einbettung mit den zwei Flüssen, dann die Festungsanlagen, die vorher ja militärische Orte waren und die jetzt durch ihre Umgestaltung zu Kulturorten, zu Aussichtsbalkonen geworden sind. Mhm. Das sind so Durchbrüche in unserer Stadt, ne?
Ja.
Und natürlich auch ein Wandel der Stadtgesellschaft, das muss man schon auch sagen. Ne? Mhm.
Gerade noch mal ganz kurz zurück, Sie hatten erwähnt, dass man ja eventuell der Stadt den Rücken kehren sollte. Mhm. Wo wären Sie denn hingegangen?
Tatsächlich bin ich nach Mainz zum Studium. Mhm. Ich hatte keine besondere Stadt vor Augen, aber ich habe in Hamburg an der Hamburger Uni habilitiert und bin eine ganze Zeit lang regelmäßig in Hamburg gewesen, habe dort Veranstaltungen, so Kompaktseminare gemacht. Das konnte ich eben mit, meine Familie ist dann oft nachgekommen, und also an verlängerten Wochenenden. Und Hamburg ist zum Beispiel eine Stadt gewesen, in der ich mir damals hätte vorstellen können zu leben. Mhm. Also die hat mir auch sehr, gefällt mir heute noch sehr, sehr gut. Ne? Ist auch eine sehr offene Stadt, durch den Handel auch sehr stark geprägt.
Mhm. Sind Sie froh, dass Sie geblieben sind?
Ja, ja, ja. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Loch wie Berlin zum Beispiel zu leben. Ich finde schon Koblenz, also diese kleineren Großstädte, das weiß man ja auch inzwischen durch verschiedene Studien, die haben ja insofern eine große Anziehungskraft, weil sie noch eine gewisse Überschaubarkeit bieten können. Man kann in die Anonymität gehen, wenn man es möchte, man kann aber auch an viele Kontakte anknüpfen, relativ schnell Netzwerke entstehen lassen, weil es eben doch in gewisser Weise noch ein bisschen überschaubar bleibt.
Ich glaube, Mayen war es gewesen, die mal einen ganz tollen Werbespruch hatten. Mayen im Herzen Europas zwischen Schweden und Italien. Ja. Sind wir ja ganz nah beieinander. Ich könnte mir vorstellen, jemand wie Sie, der die Aufgabe so mit Herzblut macht und erfüllt, wie geht man damit um? Man hat ja nicht nur Fürsprecher. Da wird es ja auch einige Leute geben, gerade wenn vielleicht Anfragen oder Bedürfnisse nicht erfüllt werden können, aus wirklich nachvollziehbaren Gründen. Und da holt man sich dann gewisse Häme oder Negativität rein. Wie gehen Sie damit um? Mhm. Kommt das vor?
Also erstens mal Eifersüchteleien oder einen gewissen Neidfaktor, den kann man ja, glaube ich, nie ausschließen. Aber ich muss sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, erstmal weiß man ja auch nicht, was hinter dem Rücken vielleicht negativ geäußert wird, das will man ja auch vielleicht gar nicht wissen, immer unbedingt so wissen, genau. Oder man kann es auch einordnen, sagen wir es mal so. Nee, ich glaube schon insgesamt, dass es wichtig ist, damit bin ich eigentlich auch immer gut gefahren, dass man Dinge, die abgelehnt werden oder die auch nicht verfolgt werden können, die als Wünsche an einen herangetragen werden, dass man die gut erklärt, dass die nie den Anschein von Willkür haben dürfen oder eben von aus anderen, sag mal, etwas niederen Motiven abgelehnt werden. Auf jeden Fall auch nie Willkür. Und wenn man viel Zeit darin investiert, Dinge zu erklären und verständlich zu machen, da auch die verständlich zu transportieren, sind die meisten Leute, glaube ich, einsichtig und sind auch zu überzeugen.
Vor welchen aktuellen Herausforderungen stehen Sie denn gerade?
Naja, wir müssen den gesamten Kulturbereich nach 2 Jahren Pandemie, in dem ja viele Einrichtungen geschlossen waren, auch noch wieder ihren Kompass neu finden müssen, wohin es gehen soll. Auch vor dem Hintergrund der aktuellen Weltereignisse, Kriegssituationen, aber auch jetzt den kommenden Herbst und Winter. Wir sind ja vielleicht noch nicht ganz aus der Pandemie raus, aber wir haben auch schon wieder andere Herausforderungen, die auf uns warten, die gelöst werden müssen. Wie werden wir mit einer gewissen Temperatur in Räumen umgehen? Ich sage es mal ganz, um es mal auf einen ganz einfachen Nenner zu bringen. Und das sind natürlich Dinge, die nicht nur erfreulich sind und die sich ständig auch als Problem herausstellen. Und da den richtigen Kurs zu finden zwischen nicht frustriert zu sein und trotzdem noch auch eine gesunde Portion von Optimismus und Zuversicht zu versprühen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne? Mhm.
Im Rahmen der Pandemie gab es ja eine Spendenaktion unter einem gewissen Hashtag. Mhm. Jetzt muss ich selber gerade nochmal nachgucken. Rettet Koblenzer Kultur. Habe ich eben nochmal nachgeschaut. Da sind wohl 18.000 Euro rumgekommen. Hat das die Erwartungshaltung erfüllt oder hatte man sogar gedacht, Mensch, das ist Tropfen auf den heißen Stein?
Die Kampagne ist ja daraus entstanden, um vor allem hier lokalen und regionalen KünstlerInnen eine kleine Unterstützungshilfe zu geben, dass da keine Millionenbeträge zusammenkommen. Das war, glaube ich, klar, das konnten wir auch überhaupt nicht stemmen. Mhm. Also die Kampagne selbst hat ja auch Geld gekostet.
Ja.
Parallel liefen ja damals dann auch schon Förderprogramme des Bundes und Landes an. Das war auch so ein bisschen eine vertrauensvolle Maßnahme, auf der wir uns dann, auf deren Hintergrund wir sagen konnten, die Menschen werden nicht ganz alle im Regen stehen gelassen. Es ging dann auch vor allem darum, oder mir ging es darum, dass wir Maßnahmen überlegen und die entwickeln, die auch indirekt vielleicht zur Unterstützung beitragen können und die vor allem auch eine längere Zeit dann auch noch weiterwirken können. Ne? Zum Beispiel haben wir diesen Art-Shopper, Kunstautomat im Kulturbau aufgestellt, in dem man Kunst als Geschenk kaufen kann. Wir haben die Artothek im Mittelrhein-Museum eingerichtet. Das war auch schon ein lange überlegtes Vorhaben, was da aus dieser Zeit heraus aber so nochmal so einen besonderen Anschub auch bekommen hat und wovon, glaube ich, auch viele auf Dauer auch profitieren werden. Das sind nur mal so zwei kleine Beispiele. Mhm. Und das haben wir auch in anderen Bereichen versucht.
Wie wirkt denn derzeit der Koblenzer Nachtbeauftragte? Mhm. Also das war der Mike Spriester, das war, genau, Nachtkulturbeauftragter. Ja. Es läuft ja noch, also für mich gefühlt noch so ein bisschen unterm Radar. Mhm. Man kriegt ja gar nicht so viel mit. Hat man da schon Erfahrungswerte?
Also erstmal muss man nochmal, glaube ich, sich verdeutlichen, vor Augen führen, woher kommt die Idee von dem Nachtkulturbeauftragten. Ursprünglich gab es nämlich mal einen Antrag auf den Koblenzer Nachtbürgermeister. Man muss wieder in die Zeit vor der Pandemie, diese Zäsurphase. Wir hatten ja schon in Koblenz hier in der Altstadt immer mal wieder doch häufig Beschwerden von Anwohnern wegen Lärmbelästigungen in den, nicht Abendstunden, sondern in den frühen Morgenstunden. Mhm. Da beziehen sich ja dann oft die berechtigten Anwohnerbeschwerden. Und aus dieser Gemengelage kam der Antrag eines Nachtbürgermeisters. Den haben wir damals als nicht unbedingt erforderlich angesehen, weil wir haben ja auch Ordnungsamt in der Stadt Koblenz, haben da den kommunalen Vollzugsdienst und das war eigentlich aus unserer Sicht, war da keine Erfordernis. Aber dann kam die Pandemie mit der Schließung von Clubs und die Clubs stellen ja auch als Kulturorte einen ganz wichtigen Bestandteil des Kulturprogramms dar und insbesondere, sagen wir mal, für ein jüngeres Publikum auch in der Stadt Koblenz. Wir möchten gerne Universitätsstadt sein, möchten das auch gerne, also als Hochschulstandort, möchten das auch gerne ja nach außen hin propagieren und dann sind wir auch als Stadt, glaube ich, in der Verpflichtung, auch für ein jüngeres Publikum etwas anbieten zu können, was attraktiv ist als Kulturveranstaltungsort. Insofern haben wir dann die Notwendigkeit gesehen, dass wir, ähnlich wie das im Übrigen auch schon in anderen Städten auch als gutes Beispiel für uns geschildert wurde, wir haben ja dann Kontakte auch zu anderen Städten gehabt, dort nachgefragt, und das hatte sich dort überall bewährt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es richtig war, den Nachtkulturbeauftragten dann aus dem Nachtbürgermeister zu machen. Mhm. Also weniger jemand, der jetzt im Sinne von Ordnungsmaßnahmen unterwegs ist, die anfallen, sondern der eigentlich so ein Bindeglied von einer Verwaltung in einen Bereich der Kultur ist, der sonst von der Verwaltung manchmal übersehen wird oder wo es eben auch keine direkten Kontakte gab. Und wir haben das, jetzt kam natürlich in der Pandemie, was ja keiner ahnen konnte, die Situation, dass die über Monate geschlossen waren, ne, und auch tatsächlich ja überhaupt keine Perspektive war, wann man jemals wieder Clubs öffnen können wird. In der ganzen Winterphase war das ja vollkommen unmöglich. Und wir sind aber immer wieder in Gesprächen mit den Clubs geblieben und haben eben auch als Anspruch formuliert, der ist auch von uns herangetragen worden, dass man, zumindest auch von einigen Clubs ist das so deutlich auch an uns kommuniziert worden, dass man eben diesem Anspruch der Kultur, des Kulturorts gerecht werden möchte. Und man kann diesen Situationen, die dann teilweise auf dem Münzplatz und so weiter entstanden sind, glaube ich, wirklich nur entgegenwirken, indem man auch ein bisschen qualitätsvolles Kulturprogramm anbieten kann, das eben nicht nur in Alkoholkonsum ausartet. Ne?
Haben Sie denn da im Moment einen tollen Tipp?
Als welchen Club, oder?
Ja, welches Angebot man wahrnehmen könnte mit Qualität. Können Sie da einen Programmpunkt empfehlen?
Bezogen auf die Clubs oder insgesamt?
Insgesamt.
Naja gut, wir haben ja jetzt, Koblenz liest ein Buch gerade. Das ist, glaube ich, schon eine Veranstaltungsreihe, an der sehr viele Menschen teilhaben können, weil wir es auch ohne Eintritt, Gott sei Dank, finanzieren können, dank der Sponsoren, an der sehr viele partizipieren können und über einen, ein bisschen freieren Zutritt auch vor allem zu Literatur vielleicht wiederfinden können. Das jetzt nur als Beispiel.
Was wünschen Sie sich für Ihre berufliche Zukunft noch?
Dass ich noch vieles von dem, was ich mir in den letzten Jahren vorgenommen hatte, noch zu Ende bringen kann oder zumindest auch Weichen stellen kann.
Was ist denn Ihr wichtigstes Anliegen in diesen Sachen?
Also jetzt, was ganz nah vor mir ist, ist der neue Standort für unser Stadtarchiv. Das ist eine große Aufgabe gewesen, die ich schon übernommen habe, da eine Lösung zu finden. Die Beheimatung des Stadtarchivs in der Alten Burg, das war ein Provisorium von Anfang an und man hat keine geeigneten anderen Orte in den vergangenen Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, gefunden. Und hier hätten wir jetzt, glaube ich, eine ganz gute Lösung für die Zukunft. Und das ist eine große Sache gewesen, auch die Theatersanierung, die in der Stadt Koblenz transparent zu machen, das sind ja auch erhebliche Mittel erforderlich, aber auch das Theater, da kann man sich auch drauf verlassen, bei dem Intendanten, den wir haben, dass das Theater wirklich auch eine unheimliche Strahlkraft in der Stadt, aber auch in der Region hat. Das ist für mich ein Herzensanliegen, dass auch weiterhin so positiv wahrgenommen wird, denn wir haben da schon zurückgehende Besucherzahlen. Und dass die Menschen auch einfach wieder zu den Kulturveranstaltungen zurückfinden. Das ist schon auch so eine gewisse Verhalten, noch etwas Verhalten.
Ja, und jetzt will ich noch mal ganz auf den Anfang zurückkommen. Mhm. Wir haben über Freizeit gesprochen. Mhm. Was tun Sie, wenn Sie mal fernab Ihres Berufs sind? Womit laden Sie Ihre Akkus wieder auf? Mhm. Womit sind Sie glücklich?
Wir haben einen sehr großen Garten und den habe ich, das ist ein ganz großer Bereich, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich gestalten kann, in dem ich auch Zufriedenheitsgefühl empfinde. Da auch ein Teil als Nutzgarten wieder angelegt, kommt natürlich zu kurz, aber das ist etwas, worauf ich mich auch sehr freue, wenn ich mal wieder mehr Zeit habe. Und mit meiner Familie Zeit zu verbringen. Meine Freunde, die habe ich natürlich auch gezwungenermaßen ein bisschen vernachlässigen müssen, aber mit sehr engen Freunden vertraute Gespräche führen können. Davon schöpfe ich sehr viel Kraft. Und natürlich bei Hundespaziergängen. Das ist wirklich für mich auch ein Moment, wo ich abschalten kann, wo ich wieder zu mir finden kann. Wo ich aber auch Inspirationen bekomme.
Frau Dr. Theis Scholz, ich freue mich wahnsinnig darüber, dass Sie heute hier hingekommen sind und ein paar Minuten Ihrer Zeit geschenkt haben. Ich möchte nicht in Ihren Terminkalender jeden Morgen gucken müssen. Danke für die vielen Einblicke, die Sie in Ihrem Beruf und auch in Ihr Privatleben gegeben haben. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch viel Erfolg für die Zukunft. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch sehr für die Einladung.
Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.